Ja, ich habe über dieses Thema auf diesen Malachi-Konferenzen schon verschiedene Male ein Seminar gehalten und merke jedes Mal, dass es doch ein wichtiges Thema ist. Es sind natürlich dann nicht mehr so furchtbar viele, weil die meisten das schon gehört haben und hoffentlich auch jetzt praktizieren, erhörlich beten. Und wir haben ja gestern Abend gehört, wo Wolfgang Bühne nun besonders Wert drauf legt im Gebet. Bei mir ist der Schwerpunkt sehr viel anders. Das werdet ihr auch merken. Damit will ich nicht sagen, dass das, was wir gestern hörten, jetzt keine Bedeutung hätte. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die Länge des Gebetes nicht der entscheidende Punkt ist. Und wir werden darüber auch in unserem Kreis nochmal sprechen, dass wirklich deutlich wird, worum es beim Beten geht, was das Entscheidende ist. Wobei natürlich, ich glaube schon, wer erhörlich betet, in der Regel durchaus auch Zeit hat fürs Gebet. Also das möchte ich da nicht ganz ausklammern. Aber je länger wir beten, von daher zu denken, desto mehr Gebetserhörung, das ist ein Trugschluss. Und die Gefahr besteht, wenn man da nicht richtig zuhört, dass wir den katholischen Weg gehen. Was die römisch-katholische Institution von den protestantischen Kirchen unterscheidet, ist unter anderem, dass bei ihnen das Gebet einen höheren Stellenwert hat als das Wort Gottes. Und das darf auf keinen Fall der Fall sein. Das Wichtigste in unserem Leben ist Gottes Wort. Und das Gebet ist die Antwort darauf. Das bedingt sich gegenseitig, aber es beginnt alles mit dem Wort Gottes. Das ist also eine ganz entscheidende Sache. Und das werde ich also jetzt auch beweisen, versuchen zu beweisen, sagen wir mal etwas vorsichtiger, durch verschiedene Hinweise, die Gottes Wort uns gibt, welches die Voraussetzungen sind, damit Gott unsere Gebete erhören kann. Der Anlass für diese Überlegungen und dann auch diese Schrift, die ich da geschrieben habe, Erhörliches Gebet, die ja auch als Sondernummer des Malachi-Kreises herausgegeben wird, war folgender. Ich habe ja vor vielen Jahren die Zentralafrika-Mission gegründet und in Verbindung damit auch mit der Emmaus-Fernbibelschule gearbeitet. Und die ersten Jahre bekam ich dann die Zuschriften von den Teilnehmern noch selber, habe die Kurse korrigiert. Und da schrieben mir verschiedene Teilnehmer im Hinblick auf Gebetserhörung, nämlich, dass sie keine hatten. Der eine schrieb zum Beispiel, Bruder Martin, jetzt habe ich so intensiv gebetet, und er hat auch offensichtlich sehr lange gebetet, sehr ausdauernd gebetet, schreibt er, dass ich doch endlich mal 6 Richtige im Lotto gewinne und immer noch nichts. Und er war zutiefst betrübt. Das war so kein Witz, was der machte. Hörte sich zwar ein bisschen komisch an, aber der meinte das wirklich so. Und er frug mich, woran das denn gelegen hat. Er hatte fest geglaubt. Und die Bibel sagt, ja, so ist wirklich glaubt, werdet ihr es empfangen. Ja, aber da steht ja dann auch etwas davor, was wir zu glauben haben. Und da steht eben nicht von 6 Richtigen im Lotto, sondern werden ganz andere Sachen dann gesagt. Und ein anderer schrieb, ich bete jetzt so seit Jahren, dass Gott mir die richtige Frau gibt. Und es klappt einfach nicht. Und der dritte war arbeitslos geworden, hat keine neue Arbeit bekommen. Und der vierte dies Problem und jenes. Und dann ist mir dann klar geworden, so ist zwar nicht immer so primitiv, wie die Deutschen das formulieren, das waren jetzt alles Afrikaner. Ja, ich wusste bis dahin gar nicht, dass man in Afrika Lotto spielt. Auf jeden Fall, die Deutschen formulieren das wohl etwas anders, aber sehr oft steckt so das dahinter, Gebetserhörung, ich bitte Gott um irgendetwas und mein Vater im Himmel hat nichts Besseres zu tun, als sofort das genau so zu tun, wie ich es ihm sage. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen burschikos, und da ist mir klar geworden, so geht's nicht. Denn die Heiligkeit Gottes spielt eine sehr große Rolle, wenn es um Gebetserhörung geht und auch der Plan Gottes mit unserem Leben und vor allen Dingen Gottes Wort. Und das werden wir gleich merken, wie entscheidend das ist, dass wir so beten, wie die Bibel uns lehrt. Also das Beten anhand der Bibel ausrichten. Was meint ihr, wie viel die Buddhisten beten und die Schamanen und die tibetanischen Mönche. Und ich war vor einigen Jahren mal in einem Nonnenkloster untergebracht. Das ist noch eine Geschichte für sich, die will ich aber jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Und da wurde ich morgens früh, sehr früh geweckt durch die vielen Gemurmel in den anderen Zellen. Ich war auch in so einer Zelle untergebracht und um mich herum murmelten die dann alle ihre Gebete. Und da wird ja nun wirklich sehr viel gebetet, sehr ausdauernd gebetet, sehr lang gebetet, Stunden oder Nächte durch, auch bei unseren Freunden im charismatischen Lager kennt man ja die Gebetsnächte. Und trotzdem ist das nicht oft so, dass jetzt tatsächlich wirklich Dinge sich bewegen, die vom Herrn sind. Da geschieht vielleicht manches. Die Frage ist nur, ist wirklich das, was der Herr tun möchte? Also auch die Lautstärke ist auch nicht entscheidend. In manchen Gemeinden wird sehr laut gebetet, sehr heftig. Und ich sage den schon mal, weil ich in Afrika schon mal öfters in so Pfingstgemeinden war, weil die mich dann auch baten, über die Geistestaufe etwas zu sagen. Ich sage denen dann auch schon mal, denkt ihr, Gott wäre schwerhörig geworden? Und da braucht ihr euch gar nicht so anzustrengen. Da gibt es ganz andere Voraussetzungen, die wir zu erfüllen haben, damit der Herr unsere Gebete erhört. So, die Hauptvoraussetzung, die steht im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 7. Ich lese mal vor, wie es bei mir in der alten Elberfelder steht. Da heißt es, der Jesus spricht hier zu seinen Jüngern: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Aber wenn wir den ersten Teil weglassen, dann heißt es nur noch, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Dann haben wir ein Bibelwort zitiert, richtig zitiert, nur nicht vollständig. Denn eine Bedingung, beziehungsweise zwei, aber ich glaube, dass es eine ist. Wenn der Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ich glaube, der Zusatz, meine Worte in euch bleiben, erklärt, wie man in Jesus bleibt. Durch sein Wort. Das ist das Entscheidende. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wer weiß, wo das steht? Wunderbar, das ist der Feind. Ich hätte fast gesagt, gleich werde ich das nochmal fragen, aber es wird ja jetzt keine Wiederholung sein. Das habe ich noch nicht erlebt, dass das direkt mehrere wie aus der Pistole geschossen. Da, genau darum geht's. Das Wort des Christus, und das ist natürlich die ganze Bibel. Die ganze Bibel hat der Herr inspiriert durch seinen Geist, ist das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In der Weise lebt er in uns und wir in ihm. Es geht also darum, dass wir in Christus bleiben. Und das bedeutet, jetzt sage ich mal etwas, damit der Letzte, der noch etwas von seiner Siesta nicht ganz losgeworden ist heute Mittag, wach wird, ein bisschen provokativ, wir müssen die Geistestaufe haben. So, jetzt sind wir alle aufgewacht, weil jetzt einige die Befürchtung haben, dass ich ein Charismatiker wäre. Nun, ein Charismatiker im klassischen Sinne bin ich nicht, sondern in dem Sinne, wie wir das alle sind, sofern wir wiedergeboren sind, haben wir alle den Heiligen Geist empfangen. Und die Geistestaufe ist nichts anderes als die Wiedergeburt. Sie ist nur eine andere Seite der Wiedergeburt. Das wird in 1. Korinther 12, Vers 13 beschrieben. Durch den Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. In der Wiedergeburt kommen wir zur Familie Gottes. Wir werden Glied in der Familie Gottes, Brüder und Schwestern im Herrn. Weil das eine Geburt ist, in die Familie hineingewachsen, geboren. Und bei der Geistestaufe geht es um Gliedschaft, und zwar am Leibe Christi. Durch die Geistestaufe werden wir Glied am Leibe Christi. Und man kann nicht das eine ohne das andere. Wenn ich also bei Pfingstern frage und sage, seht mal, ist das möglich, zur Familie Gottes zu gehören, also wiedergeboren zu sein, ohne zum Leib Christi zu gehören? Die ahnen natürlich dann noch nicht, was ich damit bezwecke, ja. Und alle rufen dann ganz laut, nein, unmöglich. Seht, und dann sage ich ihnen, dann habt ihr damit gerade selber bewiesen, dass die Geistestaufe kein zusätzliches Erlebnis ist zur Wiedergeburt. Denn genau das wird ja in Pfingstkreisen und charismatischen Kreisen gelehrt. Geistestaufe kommt später als die Wiedergeburt. Aber wenn ich wiedergeboren bin, bin ich auch geistgetauft. Mit anderen Worten, wenn ich zur Familie Gottes gehöre, gehöre ich auch zum Leib Christi. Familie Gottes spricht von Verwandtschaft, Brüder und Schwestern im Herrn. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, auch wenn wir in der Theologie vielleicht den einen oder anderen Schwerpunkt anders setzen. Das haben wir auch heute wieder gehört. Aber wir gehören zur selben Familie. Wir haben denselben Vater im Himmel, unseren Gott und Vater, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in der Geistestaufe geht es um die Funktion. Welche Funktion haben wir? Als eben Geistgetaufte, als Geistbegabte, als solche, die eine Gabe des Heiligen Geistes haben, die wir einzusetzen haben im Leib Christi. Deswegen die Geistestaufe. Das heißt, ich kann nur in Christus bleiben, wenn ich neues Leben habe, wenn ich zu ihm gehöre. Deswegen die erste Voraussetzung überhaupt, damit der Herr unsere Gebete erhört, und zwar auf die Dauer erhört, ist, dass ich wiedergeboren bin. Aber eben dann auch als Wiedergeborener in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleibe. Das ist das Leben in der Heiligung, das wir später als letzten Punkt noch einmal aufteilen werden, weil er so wichtig ist. Aber hier geht es um die grundsätzliche Frage, gehöre ich dem Herrn und lebe ich mit dem Herrn? Ja, einer der Brüder hat gesagt, die Bekehrung ist der Anfang und jetzt geht's weiter. Bekehrung ist der Startschuss. Und jetzt der tägliche Wandel mit dem Herrn. Haben wir gestern sehr ausführlich gehört, das meine ich damit. Also in Christus bleiben. Und in Christus bleiben tue ich in dem Maße, wie sein Wort in mir wirkt. Ich mich mit seinem Wort beschäftige. Und da ist natürlich die erste Frage an uns, welchen Stellenwert hat die Lektüre des Wortes Gottes? Wie viel Zeit widme ich dem Studium der Bibel? Ich frage nicht, wer ist zur Bibelschule gegangen oder hat Theologie studiert, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern jeder Christ braucht den täglichen Umgang mit Gottes Wort. Sei es, dass ich in der Bibel lese, und da kann man gar nicht Zeit genug für verwenden. Ja, darüber steht sehr viel im Wort Gottes, dass da auch die Länge sehr viel ausmacht. Ne? Bei der Bibellektüre, ne? Als Josua ins Land hineinging, erscheint ihm Gott und sagt, lass das Wort auf deinem Herzen sein und auf der Stirn und so weiter. Denke darüber nach, Tag und Nacht, ständig soll das dich bewegen. Das ist die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Können wir uns selber fragen, wie viel Zeit wir investieren mit der Heiligen Schrift? Wie viele Verse können wir auswendig? Ich hoffe, das geht in die Hunderte. Wenn nicht, ist es einfach zu wenig. Es sei denn, jemand hat sich gerade erst bekehrt, dann kann er natürlich noch nicht so viel. Aber eben, das ist eine entscheidende Frage. Die erste Voraussetzung, dass ich Christus gehöre und sein Wort in mir bleibt, also dass ich mich wirklich intensiv ausdauernd mit dem Wort Gottes beschäftige. Es unter Gebet lese, den Herrn bitte, dass er mir die Augen des Herzens öffnet, dass ich sein Wort verstehe. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Wir haben also insgesamt 7 Voraussetzungen, das war jetzt die erste. Jetzt gehen wir nach hinten, auch von Johannes. Gibt es da in seinem ersten Brief einen sehr interessanten Hinweis auf Gebetserhörung. Und der steht in 1. Johannes 5. Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das ist ein bisschen scheint etwas umständlich formuliert, obwohl man sowas ja gar nicht sagen darf, ein bisschen kompliziert, wenn man das so hört. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. In der Gebetserhörung können wir den Schluss ziehen, dass wir im Hinblick auf das, was wir den Herrn gebeten haben, genauso gedacht haben wie Gott. Wir hatten dieselbe Haltung dazu. Wir haben also etwas vom Herrn erbeten, das er uns auch geben will, was in seinem Sinne ist. Wir haben seinem Willen entsprechend gebeten. Ja, wie können wir das denn, wenn wir seinen Willen nicht kennen? Und woher lernen wir seinen Willen kennen? Ja, wenn ich jetzt bei Charismatikern wäre, die würden sagen, Visionen, Nachtgesichte, ekstatische Erlebnisse. Nein, sage ich, das ist nicht der gewöhnliche Weg. Wir lernen Gottes Willen kennen durch sein Wort. Wir müssen genau dasselbe tun wie beim ersten Mal. Um in Jesus zu bleiben, ich wiederhole mich ganz bewusst, ja, damit sich das uns einprägt, müssen wir in seinem Wort zu Hause sein. Ne, das Wort des Christus reichlich wohnen lassen. Und um den Willen Gottes zu erkennen, ebenfalls in die Bibel hineinschauen, um dann den Willen Gottes kennenzulernen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sie unter zwei Gesichtspunkten. Der erste, nach meinem Dafürhalten der wichtigste, ist, Jesus kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Also wir suchen den Herrn in der Schrift. Und das zweite, ebenfalls ungeheuer wichtig, den Willen Gottes kennenzulernen. Und für die Brüder unter uns, die schon mal im Predigtdienst tätig sind, gebe ich euch mal einen schönen Tipp. Man kann einen wunderschönen und sehr hilfreichen Vortrag halten zu dem Thema der Wille Gottes, indem man diesen Ausdruck mal sucht im Neuen Testament. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, ist zum Beispiel so einer. Oder es ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Wisst ihr auch, wo das steht? Ist weniger bekannt. 1. Petrus 2. Oder der Wille Gottes, dass wir in allen Dingen danken. Ja, oder für alles danken. Und noch verschiedene Stellen, ihr merkt das schon, ja, dein Wille geschehe, kann man dann auch nehmen, aus dem Vater unser. Das ist ein wunderschöner Vortrag, kommt da zusammen. In dem Sinne, dass die Herzen der Geschwister wirklich von dem Plan Gottes erfüllt werden und auch Zuversicht bekommen, dass das in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Also den Willen Gottes erkennen wollen. Darüber hinaus gibt es natürlich viele andere Stellen, wo nicht direkt steht, das ist der Wille Gottes, wo wir aber durch die Gebote erkennen, dass sein Wille ist, ja. Und dass das nicht unwichtig ist, das merken wir an vielen Stellen. Ich nehme nur eine Stelle heraus. Am Ende der Bergpredigt. Wisst ihr, dass der Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Ja. Na, und dann wird das ja erklärt. Wer den Willen meines Vaters tut. Seht, und wir müssen lernen, so zu beten, dass unser Gebet, unser Anliegen, das, was wir vor Gott bringen, seinem Willen entspricht. So, jetzt bringe ich mal ein ganz aktuelles Bild. Wenn ich an meine lieben Geschwister von den Pfingstern denke, da gibt es auch wirklich viele echte Kinder Gottes. Gibt auch manches andere, aber wir wollen jetzt mal das Positive sehen. Die sind ja so erfüllt von dem Gedanken, dass es eine Geistausgießung gibt, weltweit. Und sie beten darum. Reinhard Bonnke hat groß, vollmundig verkündigt, wie es so seine Art ist, dass jetzt vor etwa 20 Jahren auf der Frankfurter Feuerkonferenz, jetzt würde der Geist Gottes in Deutschland ausgegossen. Ja. Ich glaube schon, dass Geister ausgegossen wurden, aber der Geist Gottes war es nicht. Da haben wir ganz andere Geister erlebt. Wenn ich um eine weltweite Erweckung bete, dann bete ich um etwas, was die Bibel nicht verheißt. Gott wird dieses Gebet nicht erhören. Daran erkennen wir, wie wichtig die Bibelkenntnis ist. Weil Gott sagt, der Jesus sagt, für das Ende der Zeit, bevor er wiederkommt, wird es weltweit Verführung geben, nicht Erweckung. Das bedeutet allerdings nicht, dass Gott nicht vielleicht in unserem Umfeld Erweckung geben könnte. Im kleineren Rahmen. Das erleben wir in unserem Missionswerk. Wenn ihr euch noch nicht bedient habt, da vom ZAM-Journal da oben, nehmt das mal mit. Wir erleben das. Im Augenblick erleben wir das in Äthiopien. Das ist so etwas Großartiges. Wie kurz vorher haben wir es auf Haiti erlebt. Benedikt Peters ist mal in eine der neu gegründeten Gemeinden, ist er mal hingereist. Der hat uns dann gesagt, so etwas wie in Haiti habe ich in der ganzen Welt noch nicht angetroffen. So was gibt's. Aber es ist auch ziemlich schnell wieder vorbei. Im Augenblick ist in Äthiopien. Jetzt fängt es gerade in Malawi an. Immer wieder werden irgendwo Türen geöffnet. Plötzlich wirkt der Geist Gottes in einer Weise, dass wir nur staunen können. Und wir können den Anfragen kaum nachkommen. Die Leute, die alle mehr wissen wollen, offen sind fürs Evangelium. Aber weltweit keine Spur. Gemessen an der Weltbevölkerung ist auch das winzig, was sich da tut. Aber trotzdem vor Ort schon etwas Gewaltiges. Das heißt, wir dürfen Gott schon etwas zutrauen in diesem regionalen Rahmen, auch vielleicht für die eigene Familie, Verwandtschaft, für die eigene Gemeinde, dass es wieder Erweckung gibt, Belebung, das dürfen wir schon. Aber wenn wir um eine weltweite Erweckung beten und fest daran glauben, dann können wir noch so fest glauben, wie wir wollen. Wir glauben an etwas, was Gott nicht verheißen hat. Und deswegen wird es nicht erfüllen. Und ich glaube, dass unser Vater im Himmel sehr traurig ist über solche Gebete, weil man offensichtlich sein Wort nicht ernst nimmt oder es eben falsch versteht. Dass es weltweit noch Erweckung geben wird, das sagt Gottes Wort schon. Aber es ist ganz eindeutig in Verbindung mit Israel. Mit der Rückführung des Volkes Israel ins Land der Väter zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Da wird die ganze Welt erfüllt sein vom Geist des Herrn. Wie die Meereswogen den Meeresboden bedecken, so wird die Welt erfüllt sein durch den Geist des Herrn. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches wird es nur wiedergeborene Menschen geben, hier auf der Erde. Alle anderen werden vernichtet werden. Ja, da merkt man schon, wie wichtig das ist, dass man im Rahmen der Schrift bleibt. Also nach dem Willen Gottes beten. Wir wollen uns bemühen, dass wir den Willen Gottes kennenlernen. Jetzt blättern wir wieder zurück ins Johannesevangelium. Der Herr ist ja auf dem Obersaal, wo er das den Jüngern sagt. In Kapitel 15 haben wir eben begonnen. Jetzt schauen wir hinein in Kapitel 16, Vers 23. Er redet immer noch zu den Jüngern. Ist also die Abschiedsrede auf dem Obersaal, so nennt man das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Im Namen Jesu beten. Nur es gibt manche Geschwister, die beten in der Regel zum Vater und am Ende ihres Gebets sagen sie, das bitten wir im Namen Jesu Christi. Und das ist auch ein gutes Ende. Das möchte ich also in keiner Weise irgendwie schlecht machen. Das, was Besseres können wir gar nicht. Nur, es darf nicht zur Formel werden. Das muss natürlich wirklich von Herzen kommen, von der Dankbarkeit, dass Jesus uns den Weg gebahnt hat zum Vaterherzen Gottes. Und ich glaube, dass der Herr das hier auch unter anderem mit meint. Aber was er natürlich in erster Linie meint, ist, das kann man so vergleichen, wenn ein Prokurist einen Vertrag aufsetzt mit einer anderen Firma, dann kann der da auch unterschreiben im Auftrag und da kommt sein Name, nämlich für den Inhaber der Firma. Der Prokurist kann das. Wenn der Azubi das macht, dann ist er schneller draußen, wie er denkt. Ja? Der ist nicht dazu berechtigt. Der Prokurist ist berechtigt, der Azubi nicht. Und hier geht es darum, um die Berechtigung. Wir haben das Recht, als Menschen so zum Vater zu kommen im Gebet, als ob sein eigener Sohn sich an ihn wendet. Ist das nicht eine ungeheure Würde, die Gott uns zugedacht hat? Sollten wir da noch fehlen in der Gebetsversammlung, wenn wir im Namen Jesu vor den Thron der Gnade treten, unsere Anliegen vorbringen? Ja, aber wenn der Prokurist jetzt einen Vertrag aufsetzt, der gar nicht im Sinne des Inhabers ist, dann wird er auch gefeuert. Der Prokurist muss genau wissen, was der Inhaber der Firma will. Das heißt, wenn wir im Namen Jesu beten, dann ist das nur ein Gebet in seinem Namen, wenn es mit dem Willen des Herrn übereinstimmt, mit seinen Wünschen, mit seinen Plänen. Dass wir also so beten, wie Jesus, unser Herr Jesus, sagen wir noch besser, an unserer Stelle beten würde. Das heißt, um im Namen Jesus zu beten, müssen wir eins tun. Wir müssen den Herrn besser kennenlernen. Je besser wir ihn kennen, desto eher beten wir in seinem Sinn. Der mit den 6 Richtigen im Lotto, der hätte nie so gebetet, wenn er den Herrn besser gekannt hätte. Das war auch noch ein Anfänger in unserem Bibelkurs, sonst wäre das ja schlechte Reklame dafür. Ja, ich weiß nicht genau, was aus dem geworden ist. Ich habe das dann hinterher verloren. Aber wenn er den Herrn kennengelernt hätte, dann wüsste er, dass der Herr gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und nicht nach den Schätzen dieser Erde und solche Dinge. Ne? Das wäre dem ganz klar geworden. Also im Namen Jesu beten heißt, so zu beten, wie der Herr an unserer Stelle in dieser Situation beten würde. Deswegen müssen wir ihn kennenlernen. Ist also dasselbe wie bei Punkt 1. Wieder in die Schrift hinein und in diesem Falle sein Gebetsleben studieren. Dafür hat übrigens Wolfgang Bühne ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben über das Gebetsleben Jesu. Könnt ihr euch noch anschaffen da oben. Also den Herrn, wie er gebetet hat, wann er gebetet hat, wofür er gebetet hat und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir die ersten 3 Voraussetzungen, das sind die wichtigsten überhaupt. Jetzt kommen noch ein paar konkrete Fälle. Also ich wiederhole noch einmal, in Jesus bleiben, das heißt seine Worte bleiben in uns, nach dem Willen Gottes beten, und im Namen Jesu beten. Übrigens, bei den letzten 2 gibt es noch ein sehr schönes Ergebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier notiert habe. Wenn wir im Sinn des Herrn, also nach dem Willen Gottes beten, es sagt Johannes, dann wissen wir, dass wir das erbeten haben. Das heißt, Gebetserhörung gibt auch eine geistliche Diagnose, wo wir stehen. Wenn wir wenig Gebetserhörung erleben, stehen wir nicht gut. Das ist nicht normal. Wir müssen jeden Tag Gebetserhörung erleben. Das sind auch nicht immer so gewaltige Erhörungen. Das sind manchmal ganz einfache. Zum Beispiel können wir ja beten, dass uns das Essen gut schmeckt und uns auch bekommt. Ja, in Afrika muss man 2-mal beten, ja. Einmal, dass gut runtergeht und das drin bleibt. Ne? Dann hast du schon Gebetserhörung, ja? Oder wenn wir unterwegs sind mit dem Auto, dann bete ich auch, dass der Herr mich bewahrt. Und wenn ich dann ankomme, danke ich ihm. Das ist schon eine Gebetserhörung, ja? Ich meine, das sind jetzt mal ganz banale, nur mal zu zeigen, wir können ständig Gebetserhörung erleben, unter der Voraussetzung, dass wir natürlich beten. Wenn ich nicht bete, habe ich auch keine Erhörung. Und so einfach fängt das an und das steigert sich natürlich in viele andere Dinge. Ich habe in meinem Buch, der Afrika war nur der Anfang, wer das noch nicht hat, der kann das gerne mitnehmen, das kostet nichts. Da habe ich mal das so aufgelistet, wie wunderbar der Herr manchmal auf die Minute genau, das göttliche Timing, gebetet hat. Da ist eine Geschichte, wo meine Frau mit bei beteiligt ist, die abgeholt werden musste vom Frankfurter Flughafen und wo die telefoniert hat und was dabei passiert ist bei dem Telefonat. Wieder mehrere Leute davon hörten, die eigentlich gar nicht im selben Zimmer sein konnten, aber waren auf verschiedenen Leitungen und dadurch die Leitung zum Flughafen hergestellt werden konnte, damit meine Frau, die ja nicht ganz gesund ist, dort abgeholt werden konnte. Und das war auf die Minute genau. Und da hat gerade eine Gemeinde etwa 10 Minuten vorher dafür gebetet. Und dann hat Gott eingegriffen. Könnt ihr dem Buch nachlesen. Wie wunderbar der Herr eingreift, wenn wir ihm vertrauen und es ihm überlassen. So, das waren die ersten 3. Und jetzt kommt eine Begebenheit, die könnt ihr euch mal notieren. Das ist Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Das können wir jetzt nicht lesen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und zwar ist das die Begebenheit, die ihr sicher auch kennt. Der Herr macht eine Auslandsreise und begegnet einer Frau, die eine kranke Tochter hat. Und die Frau wendet sich an den Herrn, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein und heile meine Tochter. Und der Herr stellt sich taub. Könnt ihr euch daran erinnern? Geht einfach weiter. Und die Frau läuft hinterher und ruft und ruft und den Jüngern wird das schon unangenehm und schließlich bleibt er stehen, fragt sie, was willst du? Dann nennt sie ihr Problem und dann kommt was. Also das ist, als Kind konnte ich das gar nicht begreifen. Ja, er sagt ja zunächst mal ein ganz hartes Wort. Er sagt, es ist nicht gut, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Man muss auch wissen, da im Griechischen das Wort, was da gebraucht wird, für Hunde, das sind die Straßenköter. Das war nicht so ein Zwergpinscher, ja, oder so ein netter Dackel da auf dem Schoß, so ein Straßenköter. Und er vergleicht die Frau mit einem Straßenköter. Er prüft sie eben auf ihre Demut. Und dann sagt die Frau, ja, Herr, das, du hast zwar recht, aber selbst diese Hunde essen noch vom Tisch ihrer Herren. Das also ist keine Jüdin, ist eine Fremde. Und was sehen wir bei dieser Frau? Da haben wir direkt zwei Voraussetzungen. Erstens mal, sie hart aus, sie gibt nicht auf. Manchmal müssen wir lange beten, das heißt nicht 2-3 Stunden, sondern vielleicht 3 Jahre oder 10 Jahre. Oder wie Georg Müller für seinen Freund, 40 Jahre. Und der Freund bekehrt sich erst bei der Beerdigung von Georg Müller, der ja sonst viel Gebetserhörung erlebt hat. Manchmal müssen wir oft lange beten, ausharren, nicht müde werden. Das sehen wir bei dieser Frau. Aber dann auch demütig. Wir fordern nicht. Wir können dem Herrn nicht bestimmen, was er zu tun hat. Wir erbitten es von ihm. Wir überlassen ihm auch den Zeitpunkt. Ich weiß, wie das bei mir war, wo ich so in dem Alter hier von unserem Jüngsten hier war, so in seinem Alter. Da waren bei uns, ich bin in Köln aufgewachsen, in unserem Häuserblock war ein Mädchen, das ich gern zum Herrn führen wollte. Hab mit ihr auch drüber gesprochen, sie war auch nicht ganz unempfänglich, aber irgendwas stimmte nicht so. Auf jeden Fall, ich war dann in Ferien bei meiner Großmutter, schlief da oben im Heu und in der Nacht fiel mir das Mädchen wieder ein. Dann bin ich raus aus dem Bett, habe mich vor das Bett gekniet, habe für das Mädchen gebetet und habe dem Herrn sofort gedankt für die Rettung. Also am Glauben hat es da wirklich nicht gemangelt. Und als ich dann nach Köln zurückkam, da war das Erste, was ich tat, mich sofort zu erkundigen, eben die Frucht meiner Bemühungen da, dass sie sich bekehrt hat. Und stellt euch die Enttäuschung vor, da war überhaupt nichts. Und die ist meines Wissens, also auf jeden Fall, ich habe nicht erlebt, dass sie sich bekehrt hat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht erlebt. Ich war dermaßen enttäuscht, weil ich mir sage, du hast doch von Herzen geglaubt. Und dann wurde mir im Nachhinein klar, ich kann Gott nicht vorschreiben, wann er zu antworten hat. Das muss ich ihm überlassen. Ich habe in meinem Leben ja Gebetserhörung erlebt, wirklich auch sofort. Als ich aus dem Gefängnis befreit wurde, da hat in der Zeit, hat eine Gemeinde, es war eine Aktion von 3/4 Stunde, da hat eine Gemeinde genau in dieser Zeit, am 13. Mai 1973, für mich gebetet. Es kam 14 Tage später raus. Ich habe noch extra nachgeguckt, ob keine Zeitverschiebung war und so weiter. Es war genau in dieser Zeit. Gott kann so eingreifen. Aber ich habe andere Dinge, da habe ich Jahrzehnte für gebetet. Und offensichtlich keine Antwort. Also müssen wir Gott überlassen. Demütig beten. Wir erbitten, wir erflehen sein Eingreifen. Aber wir dürfen glauben, zu seiner Zeit wird er erhören. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Nach vielen Tagen wirst du es finden. Und in Prediger 11 steht noch was Tolles. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, einigen vielleicht doch, denn ich merke, ihr seid doch sehr belesen im Wort. Da steht vorher von dem Säen. Wirf deinen Samen aus des Morgens und des Abends halte deine Hand nicht zurück. Denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes oder beides zugleich. Aber was wird nicht erwähnt? Er sagt nicht, keines. In jedem Fall geht was auf. Entweder der vom Morgen oder der vom Abend. Beziehungsweise den ganzen Tag. Er soll den ganzen Tag säen, ist ja damit gemeint, ja. Nicht müde werden. Aber die Möglichkeit, dass da nichts aufgeht, dass das vergeblich wäre, wird noch nicht einmal angedeutet. In jedem Fall passiert etwas. Es ist für manche Leute allerdings auch die Botschaft vom Tode zum Tode, ja. Sagt die Bibel auch. Für andere vom Tode zum Leben. Wer es ablehnt, Aber er hat die Möglichkeit gehabt, war nicht vergeblich. Keiner kann später Gott vorwerfen, du hast mich vergessen. Keiner war da, der mich gewarnt hat. Gehört auch dazu. Also, wir sind schon 4 und 5. Mit Ausharren, nicht müde werden, das möchte ich auch den Älteren unter uns sagen, die vielleicht schon lange für die Kinder beten. Und manchmal haben wir auch Kinder, die für die Eltern beten. Nicht müde werden, aber es Gott überlassen, wann er eingreift. Das sind die ersten 5. Jetzt gibt's eins im Jakobusbrief. Da sagt Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist die Antwort für den Lottomann da, mit den 6 Richtigen, ja. Wofür wollte er das haben? Der hat mir nicht geschrieben, ich habe dafür gebetet, damit ich eure Mission unterstütze. Ja, der hatte was ganz anderes im Schild. Und Gott hat eben nicht darauf geantwortet. Das heißt, bei der Gebetserhörung ist das Motiv ganz entscheidend. Wenn zum Beispiel, um das aufzugreifen von gestern, jemand glaubt, ich muss länger beten, vielleicht eine ganze Stunde oder 2 Stunden. Welches Motiv treibt ihn dazu? Ist es zum Beispiel, hat er einen Fall, wo er denkt, das ist so etwas, wo der Herr Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Da merken wir schon, Fasten, das ist schon längere Zeit. Der betet länger, das ist nicht nur 5 Minuten. Da liegt ein bestimmter Fall vor, ganz spezielle Situation. Da müssen wir länger beten. Geht es darum, dass dieser Mensch frei wird und dann zur Ehre Gottes sich einsetzen kann? Oder geht es mir darum, dass die Leute merken, was ich für ein toller Mensch bin, weil ich mich so angestrengt habe? Denn die ganz große Gefahr ist, ja, dass wir, weil wir immer wieder betonen, Gebet ist Kampf, dass wir das als ein gutes Werk betrachten, das wir aus eigener Kraft tun. Das ist die ganz große Gefahr. Wenn wir beten, ist es so entscheidend, dass wir immer wieder das Erbeten haben, was wir von Gott erbeten haben. Und dass wir nie vergessen, wenn da irgendetwas geschieht, ist es die Gnade Gottes. Er greift ein. Deswegen beten wir ja, weil wir es aus eigener Kraft nicht können. Wir dürfen uns selber nicht zu viel zutrauen. Und es kann manchmal sein, dass mir klar wird, und ich habe das auch öfters erlebt in meinem Leben, dass ich eine Sache vor den Herrn brachte und ich wusste, er hat es erhört. Habe ich ihm nur einmal gesagt. Und ich erlebe auch die Erhörung. Und die anderen Dinge, sagte ich ja schon, jahrelang. Es ist unterschiedlich. Wir können da kein Schema draus machen. Aber manchmal ist es gerade, wenn wir mit okkulten Dingen zu tun haben, ist das oft ein echter Kampf. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt in Hamburg mit einer Frau, die sich Schwester nennt, die ganz offensichtlich von einem Geist besessen war. Ich habe mit dieser Frau gebetet, da wurde mir selber mulmig. Dann sprach der Geist aus ihr, ganz tiefe Stimme, das war gar nicht ihre eigene Stimme. Da habe ich erst mal gebetet, dass der Herr mich davor bewahrt. Dass mir nicht wie den Söhnen des Kephas geht, dann plötzlich kommt der Geist auf mich. Und da hat der Herr mich dann schon bewahrt und es ist dann auch was geschehen, wenn auch nicht eine endgültige Befreiung nicht. Und ich glaube auch den Grund zu kennen. Das ist immer auch ein Problem, ob einer wirklich frei werden will, ja. Oder noch an Dingen festhält. Aber dass es okkulte Bindungen gibt, das ist einfach, das ist so. Es gibt zwar manche Christen, die das verneinen und sagen, das gab es nur zur Zeit des Herrn, aber die kennen nicht die Realität. Da muss man nur mal unter den Sintis arbeiten. Ich bin öfters bei den Zigeunern. Die können nur einem Sachen erzählen. Und ich habe selber solche Sachen in Afrika dann natürlich erlebt. Auch wie Gott wirklich wunderbar frei machen kann. Wir haben Zauberer, ehemalige Zauberer, die haben mir übrigens gesagt, als sie noch Zauberer waren, konnten sie genau erkennen, wer ein authentischer Christ war, ein echter Christ. Da machten die einen riesen Bogen, die hatten eine Angst vor den Christen, weil sie sagten, die haben eine viel größere Macht, so wie sie sich das vorstellten, als wir selber. Die hatten Angst vor dem Herrn, wie die Dämonen, ne? Du willst uns vorzeitig schon in die Hölle schicken, ne? Lass uns bitte in Ruhe. Aber wenn es nur ein Scheinchrist war, dann hatten die keine Angst. Das ist interessant, ne? Die konnten das sehr gut ausmachen. Das sind die Dinge und die ersten sechs. Und ich habe ja noch etwas. Wir haben um halb angefangen, ne? Um halb, ja. Jetzt kommt der siebte Punkt. Und der siebte Punkt ist jetzt, was die Praxis angeht, der ausführlichste. Und den behandle ich deswegen noch gesondert. Die ersten sechs, denke ich, die haben wir intus, ja. In Christus bleiben, dem Willen Gottes entsprechend beten, im Namen Jesu beten. Was war 4 und 5? Die Ausdauer, ne, bei der Frau und das demütige Erflehen und der sechste, die rechten Motive. Das heißt, das rechte Motiv muss die Ehre Gottes sein. Es darf nicht dahin kommen, dass ich mich rühme, eben einer zu sein, der jetzt so und so viele Stunden im Gebet verharrt. Das ist eine Sache zwischen dem Herrn und mir. Wer das so sieht, soll das weiter tun. Das ist auf jeden Fall keine vergeudete Zeit. Aber ich sage noch einmal, die Länge ist nicht das Entscheidende. Wenn einer so viel gebeten wird, er zum Beispiel sehr viel Fürbitte tut, dann braucht man ja Zeit. Dann kann schnell eine Stunde vorbei sein. Wenn ich ein paar hundert Leute habe, für die ich regelmäßig bete und auch noch spezielle Anliegen weiß, dann ist die Zeit schnell vergangen. Das ist natürlich gut, aber es gibt Leute, die beten eine Stunde lang für dieselbe Person, wiederholen immer dasselbe. Und der Herr sagt, genau das sollen wir nicht tun. Der Herr, der Vater, der im Verborgenen sieht, der weiß, was du für ein Anliegen hast. Der schaut ins Herz hinein. Aber wie gesagt, wenn es für viele Leute ist oder für das Evangelium, für die Verfolgten, das wird ja gleich mein Thema sein, Gebet für die Verfolgten, dann müssen wir uns schon Zeit nehmen, denn die brauchen unser Gebet. Aber die Hauptsache ist, dass die Ehre des Herrn dadurch gefördert wird und er mich dann in irgendeiner Weise gebrauchen kann. Darum geht es. Und jetzt das Letzte, das steht im Alten Testament. Da haben wir zum Beispiel Leute, die ganz eifrig beten, laut beten, lang beten und so weiter und sich beschweren, dass Gott nicht hört. Ihr wisst schon, woran ich denke, Jesaja 59. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Stichwort, Jakobus 5, das Gebet des Glaubens, des Gerechten. Ja, das Gebet des Gerechten vermag viel. Nicht das lange Gebet, das Ausdauergebet. Das kann zwar damit zusammenfallen, ja. Sage ich nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich habe nichts gegen lange Gebete, wenn die einen Inhalt haben. Aber es muss ein Gerechter sein. Ja. Und das ist das Problem hier. Die Heiligung. Der Wandel in der Heiligung. Und damit kehren wir zum ersten Punkt zurück. In Jesus bleiben. Das ist der Wandel der Heiligung. Denn Heiligung heißt abgesondert für Gott. Getrennt von der Sünde. Die Sünde hassen und lassen. Nicht mit der Sünde spielen. Es sollte im Leben eines Gläubigen nicht so sein, dass der ständig fällt. Es gibt Rückschläge, aber der Sieg muss zunehmen, das sieghafte Leben. Wir müssen mehr Siege als Niederlagen erleben. Wir werden nie dahin kommen, dass wir perfekt werden, das sagt die Schrift ganz eindeutig. Gerade in 1. Johannes 1 wird das ja ausgeführt. Da ist ja immer noch die Möglichkeit, dass wir sündigen, dann sollen wir es bekennen, aber möglichst auch sofort. Dann haben wir die Reinigung, können wieder weitermachen in der Heiligung. Nicht verzagen, wenn es Rückfälle gibt. Aber die Rückfälle sollten weniger werden. Und da dürfen wir uns auch gegenseitig helfen. Und jetzt formuliere ich einen Satz, und den habe ich dann hier auch ausführlich erklärt, folgendermaßen. Der falsche Umgang mit der und der Sache, und jetzt kommen sieben verschiedene Dinge, der falsche Umgang mit der und der Sache ist ein großes Gebetshindernis. Und am Ende, wie das ja so üblich ist, man soll ja alles positiv formulieren, sagen wir, der richtige Umgang mit dieser Sache ist ein Schritt Richtung Gebetserhörung. Das Erste, der falsche Umgang mit unserer Zunge. Das ist wahrscheinlich die häufigste Sünde der Gläubigen. Der Einsatz unserer Zunge. Ich muss mich da auch manchmal korrigieren und schämen vor meinem Herrn. Bei mir ist das so das Problem, wo man sagt, ich sorge schon mal gern für gute Stimmung, ja, und da kommen schon mal so Scherze und so weiter. Das sind zwar keine zweideutigen Scherze, das ist ja klar für einen Gläubigen, dass das in die Gefahr kommt. Aber die Bibel sagt auch, albernes Geschwätz soll nicht sein. Und das ist bei mir zum Beispiel so etwas das Problem, muss ich aufpassen. Ja, und jeder von uns hat wahrscheinlich da Probleme. Ich sage es jetzt mal ein bisschen scherzhaft, aber da steckt nun ein tiefer Sinn dahinter. Wir müssen als Gläubige aufpassen, dass wir nicht bei einer dampfenden Tasse Kakao, dampfenden Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao ziehen. Ne? Das geschieht sehr leicht, gerade in ernsten Kreisen, wo wir es genau nehmen, dass wir schnell über Leute herziehen, die etwas ungewohnt sich kleiden vielleicht und nicht ganz so aussehen wie wir und vielleicht sich manche Dinge erlauben, die, wo wir denken, das könnte ja unter Umständen auch gefährlich sein. Die Bibel sagt, wenn wir wirklich der Meinung sind, dann müssen wir mit denen selber reden. Nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden. Das ist der Weg der Schrift. Und so gibt es natürlich viele Dinge, wo wir die Zunge nicht richtig einsetzen. Und die Bibel sagt, wie wir sie richtig einsetzen. Zur gegenseitigen Erbauung, euer Wort sei alle Zeit mit Gnade gewürzt, sind wir wieder beim Kolosserbrief. Und den Herrn loben, Geschwister ermutigen und auch ermahnen. Dafür ist die Zunge da. Also wir reden nicht in Zungen, aber die Zunge, die wir haben, die wollen wir einsetzen für die Sache des Herrn. Zu seinem Lobpreis. Also wir haben nicht jetzt so viel Zeit, das kann jeder sich selber ausdenken, was damit gemeint ist. Also der rechte Umgang mit der Zunge, das ist dann wirklich ein Schritt Richtung Gebetserhörung. Dann gibt es einen Vers in 1. Petrus 3, wo direkt vom Gebetshindernis die Rede ist. Und das gilt jetzt uns Männern vor allen Dingen. Wenn ich Eheseminar durchführe, dann gehe ich dann sehr ausführlich auf diesen Vers ein. Jetzt erwähne ich den nur. In 1. Petrus 3, der erste Abschnitt gilt ja den Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Den kennen wir natürlich alle bestens, ja. Aber am Ende steht noch was für die Männer. Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen. Gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da haben wir die Gebetshindernisse. Hier geht es um den ehelichen Verkehr, um den Umgang in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und dass der Mann die Frau nicht überfordert. Ich gehe jetzt nicht in Einzelheiten, weil das nicht unser Thema ist. Ich glaube, die Männer verstehen mich auch. Und wenn wir da nicht drauf achten, werden unsere Gebete verhindert. Bei mir in der Seelsorge sind ja viel mehr Frauen als Männer. Das ist für den Seelsorger nicht immer so angenehm. Aber Frauen öffnen sich auch leichter. Das spricht wieder für sie, können sie auch leichter das loslassen. Und nicht selten, vielleicht sogar am häufigsten, sind es Eheprobleme mit ihren Männern. Ob die dann immer völlig schuldlos sind, da bleibt mal dahingestellt. Aber man bekommt manchmal nicht gerade den besten Eindruck von den Männern dieser Frau. Und das geht sehr häufig in Richtung Überforderung, dass der Mann zu viel verlangt. Müssen wir uns selber fragen. Also und ganz allgemein können wir sagen, in Verbindung mit der Sexualität, der falsche Gebrauch der Sexualität ist ein großes Gebetshindernis. Gilt für die Frauen natürlich auch. Die Sexualität als Gabe Gottes in der Ehe, aber auch da in Abhängigkeit vom Herrn, niemals außerhalb der Ehe und natürlich nie in der Weise, wie das heute in der Welt gang und gäbe ist. Man wagt das ja gar nicht in den Mund zu nehmen. Ich gebrauche auch gewisse Ausdrücke bewusst nicht. Die Bibel spricht davon, dass gewisse Dinge unter Heiligen noch nicht einmal genannt werden. Also bei den Zigeunern zum Beispiel darf ich selbst das, was ich gerade sagte, schon nicht mehr sagen. schon zu viel für die. Allerdings kommen da gerade die Männer dann zu mir in die Seelsorge und sind froh, wenn ich mal auch mal auf solche Dinge aufmerksam mache, weil sie niemand haben, wo sie sich dann aussprechen können. Aber es gibt auch Grenzen auf dem Gebiet. Also lieber zurückhaltend sein. Wir haben das verstanden. Das zweite Hindernis, also Sexualität, eine Gabe Gottes, die wollen wir für den Herrn einsetzen. Das dritte, Geld. Der falsche Umgang mit unserem Geld. Ja, ist das denn unser Geld? Nein, ist es nicht. Ist anvertrautes Gut. Treuhänderisch anvertraut. Wie wir das Recht einsetzen können, 1. Timotheus 6. Den Reichen gebiete, reich zu sein. Ja, bei manchen Reichen machen da einen Punkt. Sagen, Paulus ist unser Mann. Genau, das wollen wir sein, reich. Aber Paulus sagt, reich zu sein in guten Werken. Sich selbst eine gute Grundlage sammeln fürs ewige Leben. Reich zu sein in guten Werken. Die Bibel sagt nicht, dass wir alle arm sein müssen, wie Franziskus oder so. Aber dass wir darum wissen, wenn der Herr uns Güter anvertraut hat, wir hörten von einem Bruder, der sagt, die Deutsche, ich weiß jetzt nicht, ob er die Welt allgemein meint oder die deutsche Nation, ich habe das fast verstanden, also er meinte, die Deutschen wären die Reichsten auf der ganzen Welt. Hörte sich fast so an. Ja, meinte ich nämlich auch. Wir wären nicht die Allerreichsten, aber immerhin auch die Drittreichsten ist ja schon dicke genug. Ja? Richtig, ja, so im Verhältnis ja relativ gesehen. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass hier keine Millionäre sitzen, aber es geht um das Verhältnis zum Geld und dass wir einfach darum wissen, dass wir wirklich das auch so ansehen, dass wir verantwortlich sind für das, was wir für uns gebrauchen und was wir dann weitergeben dürfen. Und ich kann euch sagen, ich bin manchmal zu Tränen gerührt gewesen. Ich habe ja nun dieses Missionswerk lange geleitet und lange Zeit auch Einblick in die Finanzen. Ich habe das später dann, die Finanzen mir nicht mehr so genau angesehen. Aber ab und zu ja dann doch mal, und dann kannte ich einige dieser Personen, das waren also öfters Witwen. Und welche, die wirklich nicht viel Geld hatten, die erstaunliche Summen gespendet haben. Dann war ich ganz beschämt. Das passiert mir schon mal, ich bin unterwegs und ich kriege das nicht immer sofort mit. Dann hat mir da so eine Schwester was in die Tasche reingesteckt. Hinterher merke ich jetzt, da fällt mir plötzlich ein, hast da nicht was so ein Gefühl da plötzlich? Wer war das denn? Und dann ist dann, ja, einmal waren 500, ein 500er Schein. Ich hatte die bis dahin noch nie gesehen, dass es überhaupt sowas gab. Erst mal geguckt, dass das kein Falschgeld war. Das. Naja, ich muss jetzt wieder aufpassen. Also, ja, aber was oft arme Personen oder auch arme Gemeinden viel mehr geben als reiche Gemeinden, sehr interessant. Und da merkt man, die haben das begriffen. Die sammeln sich etwas fürs ewige Leben. Der Herr merkt sich das. Also der Umgang mit dem Geld, da haben wir eine unwahrscheinliche Möglichkeit. Wirklich allein schon dadurch, dass wir loslassen, am Reich Gottes mitzubauen. An dem unsichtbaren Reich Gottes natürlich. Nie in dem Sinne, wie heute Reich Gottes oft gesehen wird. Also das Verhältnis zum Geld. Dann der Umgang mit den Geschwistern. Ich habe das eben schon erwähnt, nicht übereinander reden, sondern miteinander. Die Geschwister zu sehen als Chance, die Liebe Gottes, die in unser Herz hinein gegossen ist durch den Heiligen Geist, weiterzugeben. Darüber nachzudenken, wie kann ich dem anderen helfen zum Guten, dass er weiter gefördert wird. Wollen wir weiter darüber nachdenken. Und dann der Umgang, das wäre das sechste dann schon, mit dem Okkulten. Was das Okkulte angeht, Hände weg davon. Überhaupt kein Umgang. Auch die okkulte Medizin. Ich weiß, als das von der Maria Treben kam, Gesundheit aus der Apotheke Gottes, vor 30 Jahren, da habe ich davor gewarnt. Weil in Aussiedlergemeinden zum Beispiel waren die gar nicht so alle so erfreut. Ja, weil das sehr stark verbreitet war, auch in unseren Brüderversammlungen, wo ich herkomme. War das sehr verbreitet. Ich weiß, in einer Aussiedlergemeinde habe ich darüber erzählt, habe das aufgewiesen, dass das ein okkultes Buch ist. Das kann man nämlich nachweisen. Wer da das nicht glaubt, der kann mich ansprechen hinterher. Da war gerade ein LKW unterwegs nach Russland mit diesen Büchern. Den haben sie doch an der Grenze noch gestoppt. Ja. habe ich gedacht, da hast du mindestens mal Erfolg gehabt, ne? Dass das nicht alles da noch verteilt wurde. Irisdiagnose, Homöopathie und all diese Dinge, das ist alles okkult untersetzt. Ihr dürft mir das glauben, ich bin medizinisch ausgebildet. Ich habe das auch eine Zeit lang selber praktiziert, bis ich das erkannte von Hahnemann her, Spiritismus und so weiter, habe mich davon losgesagt. Überhaupt grundsätzlich sollte man nichts annehmen von Quellen, die man nicht genau so wahrnehmen kann, woher das kommt. Ich rate allerdings auch beim Arzt, beim normalen Schulmediziner, wie man das sagt, nur unter Gebet hinzugehen, dass der Herr jede Heilung verhindert, die nicht von ihm ist. Wir wollen nur von unserem Herrn geheilt werden, der das über den Arzt natürlich machen kann. Aber nicht mit Pendelei und was von den Anthroposophen herkommt, ja, anthroposophische Medizin und ähnliche Sachen. Nein, das brauchen wir nicht. Ich komme aus einer Familie, wo man diese Dinge praktiziert hat, auch mit der Wünschelrute, ja, als natürliche Gabe hingestellt hat. Das sind keine natürlichen Gaben. Da stecken Geister dahinter. Nehmt mir das einfach mal ab. Ich habe das wirklich untersucht und ich habe auch schon manche Leute in der Seelsorge gehabt, die dadurch größte Probleme hatten, auch im Hinblick auf Heilsgewissheit, Depressionen und Ähnliches, weil sie auf diesem Sektor leider ja oft das unbewusst gemacht haben. Aber dann auch frei wurden, wenn sie das dann erkannten und sich davon dann auch lösten. Also mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Wir brauchen den Teufel nicht als Helfershelfer. Und manchmal ist es ja eben auch nicht bekannt. Und ich glaube auch nicht, dass unbedingt jeder sofort belastet wird, wenn er da keine Ahnung hat, was da passiert. Denn da wären noch viel mehr Leute belastet, als wir sind, ja. Aber es kann kommen, vor allen Dingen, wenn man davon hört und sich dagegen wehrt. Also man sollte sich schon dann damit auseinandersetzen. Ich muss mich beeilen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Das Letzte, und damit haben wir auch oft in der Seelsorge zu tun, ist die unbekannte Schuld. Also nicht in dem Sinne, dass wir sie nicht kennen, aber nicht bekannt haben. Und notiert euch Psalm 32. Da haben wir die Antwort. David hat mit Bathseba den Ehebruch begangen. Den Mann hat er durch ein Himmelfahrtskommando beseitigt, ja. Und dann bekommt er Depression, eine klassische Depression. Wobei ich sofort sagen möchte, nicht jede Depression hat da ihre Ursache. Es gibt für Depressionen mindestens 9 verschiedene Ursachen. Das wäre ein Thema für sich, vielleicht mache ich da mal ein Seminar, ein andermal. Aber eine der Ursachen, die relativ häufig ist, ist eigene Schuld, eigenes Versagen. Und zwar, wenn sie nicht bekannt wird, wenn sie verduscht wird, unter den Teppich gekehrt. Dann wird die Sache gefährlich und das wird im Psalm 32 beschrieben. Als ich schwieg, zerfiel meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Na, er sagt, mein Saft wurde vertrocknet. Ja. Und dann sagt er, da tat ich dir kund meine Sünde. Und im selben Vers, das ist der einzige Vers, das könnt ihr euch mal notieren, ich glaube, das habe ich hier nicht erwähnt, der einzige Vers, vor dem eine Pause ist und nach dem eine Pause ist, der Heiligen Schrift. Vor dem Vers steht Sela, falls ihr das Hebräische habt, und nach dem Vers auch Sela. Das heißt Pause. Der Vers ist so gewaltig. David bekennt und im selben Vers nimmt er die Vergebung an. Und nach dem Vers schildert er dann die Wiederherstellung, wie wunderbar, das ist wieder in Gemeinschaft mit Gott. Aber bei nicht bekannter Schuld gibt es nur eine Hilfe. Nicht, dass man seine Ernährungsweise ändert, das kann auch zu Depressionen führen, weniger Salz nehmen, weniger Zucker und so weiter, sondern bekennen. Vorbehaltlos bekennen. Und zwar nicht nur dem persönlichen Seelsorger, sofern man einen hat, ja, sondern bei der Person, wo man schuldig geworden ist. Das kann natürlich schon was kosten, aber anders geht es nicht als das Bekenntnis. Ich fasse es zusammen. Wenn es um erhörliches Gebet geht, nah bei Jesus sein, den Willen Gottes erkennen, dementsprechend beten, im Namen Jesu beten, ausdauernd beten, demütig beten, das rechte Motiv haben und in der Heiligung stehen. Das heißt, der rechte Gebrauch der Zunge, Der rechte Gebrauch des Geldes, der rechte Gebrauch der Sexualität, der rechte Umgang mit den Geschwistern, der rechte Umgang, ach, das habe ich noch vergessen, nur einen Punkt, mit den Unbekehrten, mit den Nachbarn und so weiter, gehört auch dazu. Ja, dann der rechte Umgang mit dem Okkulten, das war der Nummer 6, eben gar kein Umgang, und der rechte Umgang mit der verborgenen Schuld, sie bekennen. Wenn wir das pflegen, ihr Lieben, dann werden wir wirklich Gebetserhöhung erleben, dass wir nur staunen. Nun wird vielleicht der ein oder andere sagen, Mensch, das ist aber viel. Ob ich das alles behalten kann? Und wird sich vielleicht wundern, dass er trotzdem schon Gebetserhöhung erlebt hat. Ja, natürlich. Der Herr ist ja sehr geduldig mit uns. Und er lässt uns ja auch Zeit. Wir dürfen wachsen. Es soll ja weitergehen. Natürlich haben wir schon Gebetserhöhung erlebt. Aber der Herr möchte, dass es mehr wird. Denn je mehr Gebetserhöhung wir erleben, desto mutiger werden wir auch im Bekenntnis. Desto freudiger werden wir in der Nachfolge, desto zuversichtlicher im Hinblick auf das, was kommen mag. Weil wir erleben, unser Herr steht uns bei, er lässt uns nicht im Stich. Er begleitet uns, er hält uns fest. Und im Zweifelsfall, wenn wir versagt haben, er holt uns zurück. Er nimmt uns wieder in seine Gemeinschaft auf. Ist das nicht wunderbar? Das erhörlichste Gebet. Seht, und das wünsche ich uns allen vermehrt, auch für mich. Ich rede sehr gerne über dieses Thema, weil ich da auch immer zu mir selber rede. Das sind die Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Und ich habe dieses Heftchen dabei, sind noch eine ganze Reihe oben auf dem Tisch, am Eingang, da wenn man reingeht in den Saal. Und da ist noch ein Buch, das wollte ich eigentlich hier auch vorstellen, habe ich vergessen mitzunehmen, in Weiß, das heißt Gefährliche Stille. Das ist das erste Buch, was wir als Malachi-Kreis rausgegeben haben, weil vor 3 Jahren etwa gab es dieses Jahr der Stille. Und da hat die Evangelische Allianz einen Leitfaden rausgebracht, der war so schlimm. Da haben die also indische Arten von Gebet, richtige Gebetshaltung, Atemübungen, damit man, wenn man die richtige Atemübung macht, dann käme das richtige Gebet. Und solche Sachen wurden den Evangelikalen, die ja früher doch wie alles Christen waren, empfohlen. Und da haben wir gesagt, also da können wir nicht zu schweigen. Da müssen wir was rausgeben. Und dann wurde unser Buch boykottiert, wurde nicht ausgeliefert. Dann haben wir das über unser eigenes Netz dann ausgeliefert. Und was es davon noch gibt, habe ich alles aufgekauft. Also wenn ihr das haben wollt, könnt ihr nur bei mir bekommen. Und was da oben ist, kann alles weggehen. Kostet nichts. Und da wird aufgeklärt über Fehlentwicklungen in unserer evangelikalen Welt, aber auch das rechte Beten. Das ist also, dieser Artikel ist da auch drin. Also wenn man das Buch mitnimmt, braucht man das nicht mitnehmen. Es sei denn, man möchte das gern an andere weitergeben. Ihr könnt euch also mit beidem versorgen.